Gottes Wort ist ein Gaumenschmaus und zugleich ein scharfes Schwert. Davon haben wir in den letzten Predigten gehört. Es ist lebendig und wirksam, denn was Gott spricht, das geschieht. Jesu Worte hatten Vollmacht. Wenn er nur ein Wort gesprochen hat, dann ist das geschehen. Niemals ist ein Wort in der Bibel einfach nur ein Wort. Es ist immer tätiges, wirkendes, veränderndes, bewegendes Wort. Es gibt bei Gott keine leeren und unnützen Worte. Bei Gott sind Wort und Werk identisch. Sein Wort ist immer tätiges Wort. Darauf können wir uns verlassen, darauf können wir unser Leben bauen. Genau davon spricht unser heutiger Predigttext. Er bringt nochmal ein ganz neues Bild für Gottes Wort ins Spiel, nämlich den Felsen. Am Ende seiner Bergpredigt malt Jesus seinen Zuhörern dieses Bild vor Augen. Er erklärt ihnen: Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Ich erinnere mich gerne an unsere Familienfreizeiten in Dänemark zurück. Was wurde da am Strand nicht alles gebaut? Natürlich klassische Burgen, ein Kanalsystem, um eben Wasser um die Burgen herumzuleiten und vieles mehr. Da haben die Kinder und auch die Väter vor allen Dingen viel Zeit investiert. Und ich denke, zumindest den Vätern war klar, wenn die Flut kommt, ist alles wieder weg. Da bleibt nichts stehen, das ist jedem einsichtig. Keiner würde dann eben auch sein Haus so nah am Meer bauen, so wie Jesus das hier in dem Gleichnis beschreibt, auch wenn der Ausblick noch so verlockend ist. Das Haus hätte ja überhaupt gar keinen Halt im Sand. Das ist logisch und wir verhalten uns danach. Aber warum bauen wir dann unser Leben immer wieder auf Sand? Ich gehe mal davon aus, dass keiner bewusst und absichtlich sein Leben in den Sand setzen will. Und trotzdem tun wir das immer wieder. Dieses Wort, das Jesus spricht, teilt ja nicht die Menschen in Fromme und Unfromme oder Ungläubige, sondern es ist an die gerichtet, die Gottes Wort hören. Also an euch, die ihr jetzt zum Beispiel euch diese Predigt anhört. Wir als Nachfolger Jesu sind mit diesem Wort gemeint und von ihm angesprochen. So wie Gottes Wort eine Tat ist, nämlich lebendig und wirksam, so soll es auch bei uns sein, wenn wir Gottes Wort hören. Wenn das Wort Gottes in deinem Leben lebendig und wirksam werden soll, wenn es wirklich kräftig, tatkräftig wirken soll, dann muss es zur Tat werden. Du kannst das Wort Gottes nicht einfach hören, abnicken und dann zur Tagesordnung übergehen. Denn wer so lebt, den bezeichnet Jesus als Dummkopf, weil er sein Leben in den Sand setzt. Dieses Leben wird keinen Bestand haben. Unser Leben ist nicht ein ständiger Urlaub mit dem schönsten Sonnenwetter. Jeder von uns weiß es aus Erfahrung, dass es Stürme gibt. Stürme, die alles durcheinander wirbeln und auch manches Fundament ins Wanken bringen. Bei flüchtigem Hinsehen mag sich die Fassade vieler Lebenshäuser nicht allzu sehr unterscheiden. Und wenn ich mal in unsere Gemeinde schaue, dann, ich darf das mal so sagen, sehe ich viele schöne Fassaden. Aber was steckt dahinter? Erst der Ernstfall zeigt und entscheidet darüber, ob ein Häuslebauer klug oder dumm gehandelt hat. Wer fromm wird und dabei hofft, er könne sein Leben jetzt bequem auf einem sanften Ruhekissen verbringen, der wird enttäuscht werden. Er wird nämlich deshalb enttäuscht werden, weil das Wort Gottes dann in ihm überhaupt keine Macht und Wirksamkeit entfalten kann. Und er wird enttäuscht werden, weil ihm dieser Glaube, den er auf das Wort Gottes baut oder setzt, in schwierigen Zeiten nicht trägt. Der Glaube trägt nur, wenn er zur Tat wird. Jesus sagt, du bist ein Dummkopf, wenn du meinst, du könntest meine Worte hören, aber dich auf deinem Sofa ausruhen. Denn dein Lebenshaus ist ganz unterschiedlichen Unwettern und Stürmen ausgesetzt. Mal ein Beispiel oder ein paar Beispiele. Das erste, du setzt ganz auf gesunde Ernährung, gehst dreimal in der Woche ins Fitnessstudio und denkst dabei, ich werde da sicherlich 100 Jahre alt. Doch bei einer Routineuntersuchung macht der Arzt ein bedenkliches Gesicht, weil er auf dem Ultraschallbild eine krankhafte Veränderung erkennt. Du musst sofort operiert werden und der Ausgang der Operation ist völlig ungewiss. Trägt dich dann dein Glaube noch? Ein zweites Beispiel. Du schaffst die Schule mit Bravour, beendest dein Studium mit Auszeichnung und auf der Karriereleiter geht es Stufe für Stufe aufwärts. Aber dann wird das Unternehmen umstrukturiert und deine Stelle wird wegrationalisiert. Du musst die bittere Erfahrung machen, dass dein bisheriger Einsatz nicht honoriert wird und dass alles zwischen den Fingern zerrinnt wie Sand, weil keiner mehr einen 60-Jährigen braucht. Trägt dich dein Glaube dann noch? Und das dritte Beispiel. Ihr habt euch ewige Liebe und Treue geschworen, doch eines Tages begegnet deinem Partner eine noch größere Liebe und die Beziehung geht in die Brüche. Dieses gemeinsame Fundament erweist sich nicht als tragfähig. Trägt dich dein Glaube dann noch? Ich denke, so könnte jeder von uns von unterschiedlichen Lebenskrisen berichten, wo es ein tragfähiges Fundament brauchte. Natürlich könnte es sein, dass ein Mensch die Stürme seines Lebens mit einigen Schrammen und Rissen übersteht, ganz ohne große Krisen. Und er wird sogar 70, 80 oder 90 Jahre alt. Aber irgendwann wird er dann doch vor der letzten Lebenskrise stehen, nämlich dem Sterben und dem Tod. Das ist unausweichlich. Und die alles entscheidende Frage lautet dann, trägt dein Lebensfundament dich auch in dieser letzten Bewährungsprobe? Hält dein Glaube dann noch? Ganz konkret und direkt gefragt, wie erlebst du das? Trägt dich dein Glaube auch in schwierigen Zeiten? Hast du volles Vertrauen in Gott und sein Wort? Oder weist es sich als bloße Fassade, als frommer Schein? Und vielleicht entdeckst du gerade in der Krise betroffen, da ist ja gar nichts. Mein Glaube war eigentlich immer nur eine belanglose Nebensache in meinem Leben, neben den vielen anderen Dingen, die es in meinem Leben gibt. Eben sozusagen eine Gewohnheit, eine sonntägliche Verpflichtung, eine schöne Angelegenheit, die das Leben vielleicht auch angenehmer macht. Aber insgesamt bist du ganz gut ohne Gott ausgekommen und hast von dem, was du gehört hast, nicht viel umgesetzt. Das Wort Gottes ist gar nicht Tat geworden bei dir. Ich will daraus niemandem einen Vorwurf machen oder ein schlechtes Gewissen, weil es leider viel zu oft passiert, dass wir uns so dumm verhalten, wie Jesus sagt. Die Gefahr zu hören und nicht danach zu tun, liegt uns sehr nahe. Es ist ja nicht so, dass wir die Wahrheit nie gehört hätten. Wir hören sie immer wieder und doch versäumen wir dann, danach zu handeln. Ein Hauptgrund ist der, dass wir es nicht sofort tun, was wir erkannt haben. Ihr kennt alle die lange Bank. Unsere Bequemlichkeit. Was ist, wenn du jetzt diese Predigt hörst? Vielleicht trifft dich Gottes Wort und du gehst mit der festen Absicht daraus, jetzt aber zu tun, was du bisher versäumt hast. Aber natürlich musst du erst einmal ausruhen, Mittagessen, spazieren gehen, dich um die Familie kümmern, den Tatort schauen und am Montagmorgen wieder zur Arbeit. Und bis es Montagabend geworden ist, hast du das Wort Gottes und deine feste Absicht schon fast vergessen. Die Routine einer weiteren Woche hat dich erfasst. Und am nächsten Sonntag hörst du wieder eine Predigt, nimmst dir vielleicht wieder etwas vor und so geht es weiter. Und so besteht die Gefahr, je mehr wir hören, umso weniger tun wir. Und wir stumpfen immer mehr ab. Wir hören, aber es kommt nie zur Tat. Gottes Wort dringt nicht in unser Leben ein, sondern schafft irgendwie nur schöne Momente, erbauliche Zeiten. Wir haben einen sehr großen Kopf voll biblischem Wissen, aber die Hände und Füße sind unterentwickelt. Wir werden immer unfähiger, Gottes Wort tatsächlich auszuführen. Wir werden schwach, bequem und tatenlos. Eine Störung der Alltagsroutine haben wir nicht so gerne. Ich denke, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, denn das ist ja genau das, was der Widersacher Gottes, der Durcheinanderbringer, bei uns bewirken möchte. Der möchte eigentlich, dass wir ganz bequem unser Christsein auf dem Sofa legen und ja nichts von Gottes Wort in die Tat umsetzen. In seinem Buch Dienstanweisung an einen Unterteufel lässt C.S. Lewis seinen Oberteufel genau dies als Strategie empfehlen, um den Gläubigen davon abzuhalten, Gottes Wort in die Tat umzusetzen. Dieser Oberteufel sagt: Mein lieber Neffe, wenn ein Mensch sich aufmacht, wirklich das zu tun, was ihm von Jesus deutlich wurde, dann sag ihm einfach: Komm, wir gehen jetzt erst einmal zum Essen. Danach sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und C.S. Lewis schreibt dazu: Das scheint zu funktionieren. Wir hören eine herausfordernde Predigt und gehen zum Essen. Wir lesen in der Bibel und gehen an unsere Arbeit. Wir sprechen im Hauskreis über das, was eigentlich gut wäre, aber leben weiter im alten Trott. Und davor warnt uns Jesus in der Bergpredigt. Er möchte Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wie Jakobus sagt. Die Bibel, das Wort Gottes, muss Hände und Füße bekommen in unserem Leben und in unserem Umfeld. Wenn ein Architekt zum Beispiel in seinem Büro schöne Häuser entwirft, aber kein Handwerker ist bereit, sie in die Tat umzusetzen, dann bleiben diese Gebäude nur Luftschlösser, die sich irgendwann auch wieder in Luft auflösen. Wenn dein Glaube nur ein Luftschloss ist, nichts zur Tat wird, dann wird er sich bei einem Sturm in nichts auflösen. Dann bietet er dir keinen Halt und keinen Schutz. Dieses Wort Jesu am Ende der Bergpredigt wäre eine gute Gelegenheit, mal ganz ehrlich zu überprüfen, worauf du dein Leben baust. Was trägt dich und deinen Glauben? Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug, sagt Jesus. Der baut richtig, der hat ein Fundament, das trägt. Dem wird ein Lebenssturm nicht so schnell etwas anhaben können. Die Grundentscheidung, mit der Jesus uns konfrontiert, heißt also nicht: Will ich auf Sand bauen oder auf Fels? Die Grundentscheidung heißt: Begnügst du dich mit einer Frömmigkeit, die eigentlich nicht mehr ist als eine private Gesinnung, ein schönes Gefühl, ein erhabener Moment? Ein Glaube, der nicht mehr ist als eine Fassade. Oder wagst du einen Glauben, der das Hören auf Jesus und das Tun seiner Worte riskiert? Liest du das Wort Gottes mit der Einstellung und der grundsätzlichen Entscheidung: Ich will tun, was Gott mir sagt? Nur durchs Tun des Wortes wirst du erleben, dass dieses Wort trägt, verlässlich ist, wirksam und lebendig. Und je mehr du dieses Wort tust und lebst, umso mehr erfährst du, dass Gott dazu steht. Umso größer und stärker wird dein Glaubensfundament. Es trägt dich dann auch in den Zeiten, wo das Leben eben ins Schlingern gerät, wo es stürmisch wird. Lass dich nicht von Umständen und Gefühlen leiten, sondern bau auf das Wort Gottes und tue es. Das ist das beste Fundament. Klug ist, wer umsetzt, was er hört, sagt Jesus. In einem Losungswort dieser Woche hieß es in 5. Mose 30: Es ist das Wort ganz nahe in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Gottes Wort so sagt, steht es bei Mose, ist nicht irgendwo im Himmel oder auf der anderen Seite des Meeres oder sonst wo, dass wir uns abmühen müssten, es erstmal zu suchen, sondern das Wort Gottes ist dir ganz nah, in deinem Mund, in deinem Herzen. Aber, dass du es tust. Es geht Gott nicht um ein gutes Gefühl, wenn er uns zu uns spricht. Es geht ihm auch nicht darum, dass wir sein Wort in unserem Mund führen und fromme Sprüche machen können. Es geht ihm vor allem darum, dass wir sein Wort tun. Jakobus schreibt, stell dir vor, in deiner Gemeinde ist einer in Not. Er hat wenig anzuziehen und oft nicht genug zu essen. Wenn du nun zu ihm sagst, ich wünsche dir alles Gute, hoffentlich bekommst du warme Kleider und kannst dich satt essen. Was nützt ihm das, wenn du ihm nicht das gibst, was er zum Leben braucht? So nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Krasse Worte von Jakobus, der das noch so ein bisschen pointierter formuliert, als Jesus es tut. Der Glaube ist tot. Er trägt nicht. Er hält in der Not nicht das, was er verspricht. Er ist nämlich auf Sand gebaut. Ist dir das bisher zu unkonkret? Gebe ich dir folgende Empfehlung. Triff mit Gott die Entscheidung, dass du das in die Tat umsetzen willst, was du von ihm hörst. Und dann lies nochmal die Bergpredigt. Lies die Bergpredigt sozusagen von ihrem Ende her, als kluger Mann, als gescheite Frau, mit dem Wort Jesu im Kopf, das, was du hörst, dann auch zu tun. Das ist eine Herausforderung an unser Leben und an unseren Glauben. Und für viele erscheint die Bergpredigt als Überforderung. Es hat immer schon wieder die Frage gegeben, ist das überhaupt realistisch, was Jesus in der Bergpredigt fordert? Kann man überhaupt so Glauben leben? Oder sind das einfach nur überzogene, überspannte Forderungen, Träumereien, unrealistisch? Zu allen Zeiten und in allen Kirchen ist immer wieder dieser Anspruch Jesu in der Bergpredigt relativiert und abgeschwächt worden. So kann man das ja nicht leben. Das kann man zwar so sagen, aber nicht in die Tat umsetzen. Und die Kirchen haben im Laufe der Zeit immer wieder ihre Kraft verloren. Ja, wenn man die Bergpredigt liest, muss man feststellen, was Jesus da als Fundament empfiehlt, hat einen hohen Preis. Und diese Worte Jesu bringen mich manchmal mehr ins Rutschen, als dass sie mir Halt geben, einfach deshalb, weil sie mir zeigen, wie ich sein sollte, aber nicht bin. Jesus ermutigt seine Predigthörer, seine Worte in die Tat umzusetzen. Und dem stimme ich zu. Und weiß doch genau, wie oft ich in der Praxis hinter diesen Anforderungen zurückbleibe. Ich weiß, wie sehr Hören und Tun auch bei mir auseinanderklaffen. Ich würde gerne nach diesen Prinzipien leben, die Jesus hier aufstellt und die er ja vor allen Dingen selbst auch gelebt hat. Ich wäre gern ein Mensch, so wie er, denn ich kenne niemanden, bei dem Wort und Werk, Denken und Handeln so sehr übereinstimmen wie bei Jesus Christus. Jesus verhält sich genauso, wie er es gesagt hat. Er wehrt sich bei seiner Gefangennahme nicht. Er heilt den Knecht des hohen Priesters, den einer seiner Jünger verletzt. Er betet am Kreuz für seine Feinde. Jesus ist der Mensch, bei dem Wort und Tat völlig übereinstimmen. Das Kreuz konnte das Fundament seines Glaubens nicht erschüttern, weil er sein Fundament auf das Wort seines Vaters gesetzt hat. Ich weiß, da bin ich auch Realist genug, ich werde die Bergpredigt niemals so vollkommen umsetzen können wie Jesus. Aber das hindert uns doch nicht und mich nicht, es zu versuchen. Es geht nicht um das Ganze, sondern um das Heute. Es geht nicht um das Extreme, sondern um das Alltägliche. Was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern tut, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Und dann spricht er von einem Glas Wasser für einen Durstenden oder von einem Krankenbesuch. Das sind doch gar keine außergewöhnlichen Dinge, die Jesus da fordert. Aber wenn du das tust, sagt Jesus, begegnest du ihm selbst, kannst du seine Wirklichkeit spüren. Und das wird deinen Glauben stark machen. Die Bergpredigt ist eine Herausforderung. Aber es lohnt sich, diese drei Kapitel immer wieder mal zu lesen. Und wenn man sie mit einer Bergtour vergleicht, könnte man fragen, worin gipfelt denn eigentlich diese Rede? Und viele Ausleger sagen, naja, eben am Ende, wenn Jesus fordert, dass wir das, was wir hören, auch tun sollen. Aber eine Bergwanderung endet ja eigentlich nie auf dem Gipfel. In der Regel geht man wieder ins Tal zurück. Das heißt, wir leben als Christen auch nicht auf dem Gipfel, das kommt noch. Wir leben im Tal des Alltags und genau da sollen wir Gottes Wort tun. Diese Entscheidung, das Wort Gottes zu tun, hat weitreichende Folgen. Und das kommt schon in dem Bild vom Hausbau zum Ausdruck. Von dem griechischen Wort Oikos leiten wir Ökonomie, Ökologie und Ökumene ab. Es geht also gar nicht bei dem Wort nur um persönliches Leben, wenn ich das Wort Gottes in die Tat umsetzen will, sondern es geht auch um diese ganze Welt, um meine Umwelt. Es geht um Fragen wie, wie wirtschaften wir? Wie gestalten wir die Beziehung zu unserer Umwelt? Wie gestalten wir den menschlichen Lebensraum? Wie gestalten wir auch das Zusammenleben des weltweiten Leib Jesu Christi? Die Herausforderung, vor die Jesus uns stellt, hat einen größeren Horizont als nur unser kleines Leben. Als Haushalter Gottes. Und dafür haben wir ja den Auftrag in der Schöpfung schon erhalten, haben wir nicht nur die Verantwortung für uns allein und unser Leben, sondern für die ganze Schöpfung Gottes. Auch dieses Haus sollen wir auf ein festes Fundament stellen, damit es tragfähig bleibt, wenn ein Sturm kommt. Es hört sich gewaltig an, aber ich habe das ja schon gesagt, es geht um das Heute und das Alltägliche. Tu das, was du heute machen kannst. Was Gott dir an Aufgaben heute aufträgt, das tu. Guck nicht nach anderen, was die alles machen, sondern frag Gott, was du heute tun kannst. Und vielleicht ist es nur ein Becher Wasser für jemanden, der Durst hat. Oder wenn du einen Impuls bekommst, einen anderen Menschen zu besuchen, anzurufen, eine WhatsApp zu schreiben, dann tu das. Vielleicht ist es der Heilige Geist, der jetzt gerade zu dir spricht. Du bist nicht allein auf deine Kraft angewiesen, wenn du das Wort Gottes leben willst. Gottes Wort ist ein tatkräftiges Wort und Gott will dir mit seiner Kraft zu Hilfe kommen, wenn du wirklich diese Entscheidung triffst, ja, ich will das leben, ich will das umsetzen, was ich gehört habe. Du bist auf diesem Weg dann nicht allein. Gott geht mit dir. Er geht auch mit uns, denn wir sind ja auch als Gemeinde unterwegs, bauen ein Haus. Wagst du es, ein Mann zu sein, der gegen den Strom schwimmt und Salz der Erde ist? Wagst du es, eine Frau zu sein, die sich an den Maßstäben Jesu orientiert und Licht in dieser Welt wird? Im Anschluss an die Bergpredigt notiert Matthäus, nachdem sie Jesu Worte gehört hatten, entsetzten sich seine Zuhörer, denn er lehrte mit Vollmacht. Die meisten neueren Übersetzungen schreiben, die Leute waren tief beeindruckt, aber ich finde, das trifft es überhaupt nicht. Das ist viel zu lasch. Ich würde sagen, sie waren außer sich. Sie waren so ergriffen, dass es sie nicht auf ihren Sitzen hielt. Sie waren entsetzt. Gottes Wort, Jesu Worte hatten eine solche Vollmacht, dass die Leute sich entsetzten, außer sich waren. Die konnten nicht einfach ruhig sitzen bleiben. Und so tun, als hätten sie nur etwas gehört. Sie wussten ganz genau, dass dieses Wort Jesu sie auffordert, genau so zu leben. Entsetzt dich Gottes Wort noch? Reißt es dich vom Hocker? Bringt es dich in Bewegung? Führt es dich in die Tat? Sei kein Dumpfkopf, sagt Jesus. Bau dein Haus, dein Leben nicht auf Sand, sondern auf mein Wort, dass du es tust. Bau dein Haus auf ein starkes Fundament. Hör das Wort Gottes und tu es. Amen.